ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Er wird.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich habe es getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert!
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo?
Hallo.
Sie heißen?
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo?
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Hörspiel-Highlights aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag vorab in ARD Sounds. Ich bin Bastian Pastewka und ich darf Ihnen nach den Hörspielklassikern immer noch etwas zur Entstehung und den Beteiligten dieser exquisiten Radio-Oldies erzählen. Wo kommt der Krimi dieser Ausgabe her?
Der Norddeutsche Rundfunk zu Gast bei seinen Hörern.
Richtig, aus dem NDR. Unser Hörspiel ist gar nicht so alt wie unsere sonstigen Krimi-Oldies. Vor fast 40 Jahren lief es erstmals, aber es ist ein sehr besonderes Stück mit toller Besetzung. Es heißt Die Mördergrube und wurde von Christina Calvo geschrieben.
Wir haben eben über Zufälle gesprochen.
Über Zufälle? Wenn ich was Wichtiges entscheiden muss, dann überlasse ich nichts dem Zufall.
Ach.
Der Schauspieler Stefan Schwarz ist hier ein junger Journalist, der eine interessante Aufgabe bekommt. Als seinen Chef hören wir zu Beginn eine der bekanntesten Stimmen des Nordens, die hier im Podcast schon oft erklang, Manfred Steffen.
Dann glauben Sie also nicht an den tieferen Sinn von Zufällen.
Und beide Stimmen sind Ihnen irgendwie vertraut, habe ich recht? Nach dem Hörspiel erzähle ich Ihnen Genaues. Wir bringen in Kein Mucks ja vorwiegend harmlose Unterhaltungskrimis aus dem Mono-Radio-Zeitalter, aber manchmal dehnen wir das Genre ein wenig aus. Die Mördergrube ist ein Psychothriller. Es geht um ein makabres Spiel und es werden Themen angesprochen, die nicht leicht zu verdauen sind. Das nur als höflich gemeinter Hinweis vorneweg. Und wundern Sie sich nicht, wenn die Rolle von Manfred Steffen erstaunlicherweise den Namen eines ehemaligen deutschen Spitzenpolitikers trägt. Das ist nun wirklich Zufall, denn der war seinerzeit noch nicht bekannt. Ein Hörspiel aus dem NDR von 1988. Los geht's. Gute Unterhaltung.
Die Mördergrube. Hörspiel von Christina Calvo. Regie Hans Rosenhauer.
Aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie müssen das Band ganz anhören, nicht nur... Ja, Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, dass das alles unglaubwürdig klingt. Ja, so unglaubwürdig, dass nicht mal Sie als mein Anwalt mir glauben. Ich habe ja selbst lange gebraucht, um zu begreifen, wie ich da hineingeraten bin. Um alles zu verstehen, müssen Sie unbedingt das Tonband hören. Habeck hat mir alles erklärt, aber er ist ein Zyniker und er hat mich... Nein. Nein, ich werde Ihnen die Geschichte jetzt erzählen. Schritt für Schritt, von Anfang an. Und ich werde Ihnen das Band vorspielen. Begonnen hat alles mit dieser verrückten Wette. An diesem Mittwoch. Im Mittwoch, der 5. Juni war es. Ich war mit Habeck im Restaurant Engel verabredet. Er hat mich oft dorthin eingeladen. Er mochte mich wohl. Jedenfalls dachte ich das damals. Er saß mit seinem Anwalt in der Ecke am Fenster. Das ist sein Stammplatz.
Aber Robert, das meinst du doch nicht im Ernst. An Zufälle glaubst du? Ausgerechnet du, Robert Habeck, der sich nie die Fäden aus der Hand nehmen lässt? Sag mal, wolltest du nicht sogar früher einmal Regisseur werden? Also ich erinnere mich doch, dass du...
Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun.
Doch. In deinem Alter solltest du dich wirklich auf dich verlassen. Auf dich und deine Erfahrung. Nicht auf Zufälle. Da dass du dieses esoterische Zeug...
Aber gerade aus meinen Erfahrungen heraus bin ich doch zu der Erkenntnis gekommen, dass es im Leben keine Zufälle gibt.
Also, Robert...
Ich meine keine, die nicht auch eine tiefer liegende Bedeutung haben. Entsprechung von Mikrokosmos und Makrokosmos hat C.G. Jung die sogenannten Zufälle genannt.
Na dann Prost. Ja. Auf den Zufall. Hm. Da kommt ein junger Freund. Wie heißt er doch gleich? Spärlich?
Dürrlich. Paul Dürrlich.
Auf mich wirkt er irgendwie spärlich. Warum du dich mit ihm so oft triffst, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Und warum du ihn ausgerechnet in die Kulturredaktion gelassen hast.
Guten Tag, Herr Habeck. Guten Tag, Herr Oehme.
Guten Tag.
Ich hoffe, ich störe nicht.
Nein, nein, setzen Sie sich nur, Paul. Wir haben eben über Zufälle gesprochen.
Über Zufälle?
Glauben Sie an Zufälle, Herr Dürrlich?
Zufälle? Ich weiß nicht.
Was darf ich Ihnen bringen?
Wie? Ah ja, kann ich bitte die Speisekarte haben?
Die Speisekarte, bitte sehr.
So. Ich mach's wie immer, Augen zu und blind getippt. Na, was hab ich? Seezunge.
Eine Seezunge? Sehr wohl.
Sie glauben also auch daran?
Woran glaube ich?
Na, an Zufälle.
Wieso?
Na, Sie haben eben blind auf die Karte getippt und also Ihrer Wahl dem Zufall überlassen.
Ja, das macht er immer so.
Bei der Speisekarte da schon. Aber sonst habe ich die Augen schon lieber offen. Wenn ich was Wichtiges entscheiden muss, dann überlasse ich nichts dem Zufall.
Ach. Dann glauben Sie also nicht an den tieferen Sinn von Zufällen?
Nein, du hörst es doch. Er bevorzugt einen kühlen Kopf.
Aber wenn ich es beweise, wenn ich Paul beweise, dass auch für ihn jeder scheinbare Zufall eine besondere Bedeutung hat.
Aber Robert, wie willst du das denn beweisen?
Ich biete Paul eine Wette an. Wenn ich sie verliere, dann bekommt er 2 Wochen bezahlten Extraurlaub.
Was denn für eine Wette?
Eine Zufallswette. Hier, wir nehmen zum Beispiel, was nehmen wir denn? Ach, diese Zeitung. Na, oder diese hier, egal welche. Wir schlagen sie irgendwo auf. Hier. Na, hier. Ah ja, Anzeigen. Gut. Und Sie schließen nun die Augen und tippen blind auf das Blatt. Zufällig.
Und dann? Was dann?
Paul wird auf eine der Anzeigen hier tippen und dieser Anzeige wird er nachgehen, wer sie aufgegeben hat und warum, irgend sowas. Und meine Wette lautet, dass er bei seinen Nachforschungen auf etwas stoßen wird, was ganz persönlich mit ihm zu tun hat.
Gut, ich nehme die Wette an.
Aber Robert, das ist doch... Wie willst du das denn kontrollieren?
Oh, ich werde ein Tonband mitnehmen. Das machen wir doch sowieso immer.
Ja, und wenn Paul die Wette verliert, dann gewinnt er immer noch. Dann bekommt er nämlich eine ganze Seite in der Kultur für seinen Bericht über die Wettgeschichte. Er hat also in keinem Fall etwas zu verlieren. Also dann, die Wette gilt?
Ja.
So, Paul, ich lege jetzt das Blatt so vor Sie hin. So. Und Sie schließen die Augen. Hat er die Augen geschlossen, Walter?
Hat er.
So. Und jetzt tippen Sie, Paul, wie bei der Speisekarte. Ach, die hier ist es. Sie können die Augen wieder aufmachen, Paul. Hier. Darauf haben Sie getippt.
Das ist ja eine Todesanzeige.
Wen Gott in frühen Lebenstagen zu sich holt, den liebt er mehr als andere Menschen und will ihn nicht entbehren in seinem Himmel. Gedenk Gottesdienst für unsere geliebte Patricia, Familie Alban, Seestraße 17.
Seestraße 17, da fahren Sie also hin.
Ja, kann er das denn? So einfach dahin gehen?
Das ist sein Beruf, er ist Journalist, ein Grund für seinen Besuch wird ihm schon einfallen. Der Gottesdienst war heute Vormittag. Vielleicht ist es günstiger, Sie warten bis morgen. Ja, Donnerstag ist gut. Und wenn Sie die Wette verlieren, schreiben Sie übers Wochenende Ihren Artikel, dann kommt er noch in die nächste Dienstagsausgabe rein.
Eine ganze Seite, das sind 4.000 Mark. Er muss gewusst haben, dass ich Schulden hatte.
Am Donnerstagabend bin ich dann in die Seestraße gefahren. Es war ein warmer Abend. Einer von diesen Sommerabenden, an denen der Mond schon am späten Nachmittag am Himmel steht. Die Seestraße liegt in einer ziemlich vornehmen Gegend. Eine stille Straße mit großen Gärten. Elegant natürlich. Englischer Rasen, Dalmatinerhunde. Die Nummer 17 ist das vorletzte Haus. Es hat einen schmiedeeisernen Zaun. Die Gartentür war nur angelehnt. Ich erinnere mich, dass ich darüber verwundert war. Leute, die solche Häuser haben, die verschließen eigentlich immer alles doppelt und dreifach. Ich nahm mein Tonbandgerät und ging hinein. Als Grund für meinen Besuch wollte ich angeben, dass ich einen Bericht über den Tod junger Menschen machte. James Dean-Thematik und so. Trauer beim Verlust von jungen Menschen im Vergleich zur Trauer um alte Menschen. Und auf dem Weg zur Haustür, da hörte ich plötzlich Stimmen und Lachen. Ich fand das sehr merkwürdig. Wenn man in ein Haus kommt, in dem getrauert wird, erwartet man ja nicht gerade eine Fete, oder? Einen Augenblick dachte ich sogar, ich hätte mich im Haus geirrt. Jedenfalls beschloss ich, mir erstmal anzusehen, was mich drinnen erwartete. Ich schlich mich leise an der Hauswand entlang. Um die Ecke zum Garten gewandt, da lag eine breite Terrasse. Von beiden Seiten mit Jasminbüschen bewachsen. So konnte ich direkt in das Zimmer hineinsehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Die Türen waren weit geöffnet. Ich stellte mein Bandgerät auf den Boden und richtete das Mikrofon direkt auf das Zimmer. Ja, dann schaltete ich das Gerät ein. Ich werde Ihnen jetzt die Aufnahme vorspielen. Von Anfang an. Und hören Sie bitte genau zu.
Ja, ich hab schon mehr gedacht.
Das ist komisch. Schon, wir kommen vor Lachen schon in Tränen. Ist mein Taschentuch etwa? Wirklich eine komische... Oh, danke.
Und das von Marlene. Ausgerechnet von Marlene.
Warum denn nicht? Du tust gerade so, als hätte ich nicht auch mal originell sein kann.
Ja, da hast du recht. Humor hast du den Steinklotz.
Du bist gemein.
Oh, Marlene, wenn du dein Gesicht sehen könntest jetzt. Wie ein saurer Apfel.
Ja, du bist gemein. Du bist richtig widerlich. Warum sollte ich nicht auch mal komisch sein?
Ja, eben. Warum sollte Marlene...
Es waren zwei Männer und drei Frauen, alle so um die 50. Diejenige, die sie Marlene nannten, trug ein erbsengrünes Kleid und ihre hochgesteckten Haare leuchteten wie Karotten. Ihre Lippen waren in demselben Karottenrot angemalt. Sie sah so dezent aus wie eine Gemüseplatte. Der neben ihr, Richard, schien ihr Mann zu sein. Er hatte kurze graue Haare und trug eine Hornbrille.
Nein, für Marlene keinen Wein mehr. Die verträgt doch nichts.
Oh. Natürlich vertrag ich Wein. Also, immer muss Richard mir vorschreiben, was ich tun soll und was nicht. Als ob du es mit deinen Schulkindern zu tun hast. Also wirklich, wirklich. Warum habe ich nur einen Lehrer geheiratet?
Ja,
komm. Komm, lass sie doch. Der Abend hat doch erst angefangen.
Misch dich doch nicht immer ein, Pamela. Lass die beiden neue Diskussionen selber austragen.
Ja, ich wollte doch...
Diejenige, die Pamela hieß, war ziemlich dürr. Sie trug ein türkisfarbenes Glitzerkleid. Sie hatte dunkle, rattenkurze Haare und wirkte ziemlich albern mit ihrem dauernden Gekichere. Der Mann neben ihr war dick.
Richard, nimm dir doch ein bisschen Wein.
Ja, dann komm schon, Marlene. Richard hat es nicht so gemeint.
Ach, du mischst dich jetzt wohl nicht ein bei den beiden, ha? Natürlich hat er es so gemeint. Er meint es immer so. Ach, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung.
Das ist wahr. Keiner hat eine Ahnung, was mir bevorsteht, wenn Marlene einen in der Krone hat.
Hör jetzt auf, ja?
Aber...
Du,
tröste sie, Edward, tröste sie.
Du hörst jetzt
gerne.
Edward, das war der Dicke. Er hatte nur noch wenige blonde Haare, die er vom Hinterkopf auf die Stirn vorgekämmt hatte, damit es noch mehr aussah. Offenbar war er der Mann von dieser rattenähnlichen Pamela.
Lass doch, Kinder. Also, diese Nüsse sind wirklich wunderbar. Richard, kann ich auch mal eine haben? Also, ich weiß, ein Spiel.
Ja?
Da geht es um Buchtitel.
Du bist doch gar nicht dran.
Ja, aber ich hab...
Konstanze ist an der Reihe.
Ja, aber wenn Pamela ein interessantes Spiel war,
ist doch ganz egal.
Konstanze war die einzige Person, die mir gefiel. Sie schien etwas jünger zu sein als die anderen und offenbar war sie die Gastgeberin. Sie trug als einzige schwarz und ich überlegte, ob sie wohl die Mutter des verstorbenen Mädchens aus der Anzeige war. Vielleicht hatte sie Freunde eingeladen, um sich an diesem traurigen Tag etwas abzulenken.
Na, also es geht so. Mhm. Jeder von uns nimmt einen Zettel und schreibt einen Buchtitel drauf, ne? Also ja. Bud zum Beispiel oder das Parfum oder die Schwestern von Blotsmoor.
Blotsmoor, Marlene, ja, ja. Blotsmoor, zwei Fehler in einem Wort.
Ja, danke, Herr Oberlehrer.
Pamela, was du alles gelesen hast. Ich dachte immer, du interessierst dich nur für Illustrierte.
Ja, also, ihr habt es ja gehört, ne?
Aber wieso eigentlich? Eigentlich ist doch Konstanze an der Reihe jetzt, oder?
Ja.
Richard, gib mir doch bitte mal die Nüsse.
Ja.
Wissen Sie, das war alles irgendwie so, ja, so unwirklich. Ich kam mir vor wie in einer Boulevardkomödie. Bis mir plötzlich einfiel, weswegen ich hergekommen war. Also ganz passend erschien mir mein Thema zwar jetzt nicht mehr, Trauerarbeit. Aber wenn ich die Wette gewinnen wollte, dann musste ich ja wohl hineingehen. Da fiel mir ein, dass es womöglich günstiger wäre, das Tonband auf der Terrasse zu lassen. Das würde, naja, unbefangener wirken. Und wenn ich es draußen stehen ließ, dann würde keiner etwas davon bemerken und trotzdem würde kein Wort verloren gehen.
Ich bin auch für Konstanze.
Du findest immer so ausgefallene Leute. Wer kommt denn heute, Konstanze?
Oh ja, wer kommt denn heute?
Ein Hypnotiseur vielleicht.
Ein Hypnotiseur? Ja. Ich wollte immer schon mal hypnotisiert werden.
Das hat mir gerade noch gefehlt. Marlene und auch noch hypnotisiert.
Nein, heute ist ein besonderer Gast. Kenne ihn selbst noch gar nicht, aber er ist mir sehr empfohlen worden. Eigentlich.
Ich schob das Mikrofon noch näher ans Zimmer heran und ging dann zurück zur Haustür. Was danach geschah, naja, das hören Sie ja selbst. Aber achten Sie auf jede Kleinigkeit.
Ist er ja auch Wahrsager.
Ach, so einer, der aus der Hand liest. Oder vielleicht bringt er sogar eine Kristallkugel mit.
Oh nein, das können nur Frauen. Männer können sowas nicht. Die können nicht wahrsagen.
Ach, was du nicht sagst. Das gehört wohl zu den neuesten Weisheiten aus deiner Frauengruppe.
Also, ja, so ist es.
Dabei waren früher die Männer so... Das ist unser Gast.
Ja, das wird er sein. Endlich.
Na los, Leute, was ist denn? Stimmung!
Ja, ja.
Ist der Wein?
Oh, ja, Wein! Ja.
Mach ihn auf, Richard.
Ja, mir auch, bitte.
Oh, ja.
Ich bin so neugierig. Kommen Sie. Wisst ihr noch? Letztes Jahr?
Ja, der Wünschelrutengänger.
Wie der mit dem Stock den ganzen Garten abgeklopft hat. Wie dann die Maus rauskommt.
Ja, aus dem Baumloch. Und du, Marlene, bist vor Schreck in Ohnmacht gefallen.
Ich bin überhaupt nicht in Ohnmacht gefallen.
Das ist mein Gast heute Abend. Darf ich vorstellen?
Guten Abend.
Sie hatte mich an der Tür empfangen und begrüßt, als hätte sie auf mich gewartet. Schön, dass Sie da sind, sagte sie und schob mich buchstäblich in den Salon. Und dann begriff ich allmählich. Sie verwechselte mich. Ja, mit dem anderen Mann, den sie erwartete. Natürlich wollte ich den Irrtum aufklären, aber sie reagierte überhaupt nicht auf mich. Und dann, ja, dann stand ich auch schon im Salon. Natürlich werden Sie sagen, ich hätte doch einfach klarstellen können, wer ich tatsächlich war. Aber jeder meiner Versuche wurde einfach ignoriert.
Guten Abend. Guten Abend.
Ja, kommen Sie doch hierher neben mich. Wie war doch Ihr Name?
Dürrlich, Paul Dürrlich.
Ah ja, hier auf diesen Stuhl, Paul, ne?
Nein, nicht neben dich.
Ja, ich darf doch Paul sagen. Ne?
Ja, aber hören Sie...
Paul wird neben Konstanze sitzen. Neben Schließlich ist er doch Ihr Sondergast.
Aber ich möchte...
Möchten Sie von den Nüssen? Es sind Paranüsse, ganz vorzüglich.
Oh, nein, ich möchte wirklich, ich meine...
Bitte, Sie machen uns keine Umstände. Wer von Konstanze zu unseren Spieleabenden eingeladen wird, der ist immer aufs Allerherzlichste willkommen.
Ja, ich
Hier fürchte. Hier ein Glas ja. für Sie. Mögen Sie Wein?
Und den weißen? Danke, nein.
Das ist ein Contre de Mer. Aber wenn Sie lieber roten wollen?
Ja, der ist
etwas, ich glaube, der rote steht bei dir. Ach,
jetzt wäre es bereits zu spät gewesen, alles aufzuklären.
Also dann...
Verstehen Sie?
Prost auf unseren Gast.
Prost.
Prost.
Also, wie geht Ihr Spiel?
Frau Marlene, du darfst doch unseren Gast erstmal in Ruhe seinen Wein probieren.
Ja, lass ich.
Ach, Konstanze, darf ich dir nachschenken?
Oh ja, bitte.
Ja.
Wunderbar.
Richard goss ihr Glas voll. Er stand rechts von mir. Und mir fiel auf, dass er Linkshänder war. Ja, und dann sah ich es. Er hatte eine Z-förmige Narbe vor dem linken Ohr. Sie sah aus, als rührte sie von einem Schmiss her. Ein Linkshänder mit einem Z-förmigen Schmiss, der, ja, wie Schuppen fiel es mir von den Augen, der Richard hieß. Und der, wie seine Frau vorhin erwähnt hatte, Lehrer war. Ja, auch das Alter stimmte. Richard Buttermann musste jetzt Anfang 50 sein. Ja, es war Richard Buttermann. Alles deutete darauf hin. Richard Buttermann, mein ehemaliger Latein- und Griechischlehrer aus Pforzheim. Linker Schmiss hatten wir ihn immer genannt. Der war so streng gewesen, dass sich mein Freund Klaus aus Verzweiflung über sein schlechtes Zeugnis vom Dach der Schule gestürzt hatte. Klaus war mein einziger Freund gewesen. Er und ich, wir waren die Kleinsten in der Klasse, da muss man sich oft einiges anhören. Bei Buttermann, da genügte es schon, wie er einen ansah. Zynisch und herablassend. Und nun traf ich ihn ausgerechnet hier wieder.
Waren Sie einmal in Pforzheim?
Was?
Er warf mir einen seltsamen Blick zu.
Waren Sie einmal in Pforzheim? Früher, meine ich.
In wie?
Seine Augen waren braun, das erstaunte mich. Ich hatte sie blau in Erinnerung.
Wir wohnen schon 20 Jahre hier.
Über 20 Jahre, Marlene.
Ja, ist das Ihr Spiel, Paul? Erraten, woher die Leute kommen?
Aber Pamela, ich bitte dich.
Ja, wieso es da noch Leute gibt, die sehen einen anderen nur an und wissen sofort, was er für ein Sternzeichen ist?
Nein, 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 nein. Das Spiel, das Paul mit uns spielen wird, ist ein ganz anderes.
Ah ja?
Es heißt die Mördergrube.
Oh. Mördergrube, das klingt ja gruselig.
Aber vielversprechend, ja, da war
und,
ich.
Und was müssen wir tun?
Also, es ist ein Spiel, das gegenseitiges Vertrauen erfordert.
Hey.
Und ich denke, wir kennen uns jetzt so lange und so gut, dass wir einander wirklich vertrauen und
natürlich
auf gegenseitige Diskretion bauen.
Aber Diskretion? Ja. Also das ist sehr gefährlich, wenn Pamela dabei ist. Sie erzählt grundsätzlich alles weiter, was sie gehört hat. Und vor allem das, was sie nicht gehört hat.
So Blödsinn, Mensch, red doch nicht so ein dummes Zeug. Sag mal, das gibt doch irgendein Sprichwort, wo das Wort Mördergrube drin vorkommt.
Ja, richtig, mein Engel. Stammt übrigens aus der Bibel, Matthäus 21, Vers 13. Mein Haus sollte ein Bethaus sein, aber ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht.
Genau.
Und das Sprichwort heißt, man soll aus seinem Herzen keine,
Mördergrube machen.
Also, ehrlich und offenherzig sein.
Was du nicht alles weißt, Richard.
Ja, der Oberlehrer.
So, nun hört aber mal zu.
Ja.
Also, der Spielleiter sollte ein unparteiischer Außenstehender sein.
Ja, das ist Paul.
Ja,
ja. Und damit ist
ich hatte von dem Spiel schon gehört. Ich erinnerte mich nicht genau an die Regeln, aber daran, dass es ein äußerst brutales Gesellschaftsspiel war. Das häufig mit Tränen und Prügeln und Beschimpfungen endete. Ja, sogar mit Scheidungen.
Umso besser. Aber was müssen wir tun?
Ja, wie sind die Spielregeln?
Die Geschichte ist ganz einfach, passt mal auf. Jeder von uns bekommt einen Zettel.
Aber das ist doch genau das, was ich vorhin gesagt habe.
Pamela! Jetzt ist doch Konstanze
Pamela.
Dran.
Und auf den Zettel schreibt er die schlimmste Tat, die er bisher in seinem Leben begangen hat.
Ah, da weiß ich was für etwa.
Na, kümmere dich doch um deinen eigenen Schweinkram.
Die Zettel werden gefaltet und dann Paul gegeben. Er öffnet den ersten und liest ihn vor. Und dann muss herausgefunden werden, wer die Tat begangen hat.
Wie soll denn das gehen?
Nun wart's doch mal ab. Entweder bekennt sich derjenige, der es geschrieben hat, selbst dazu.
Das würde ich nie tun.
Ja, dann stimmen die anderen ab, wem sie die Tat am ehesten zutrauen
wollen. Oh, das ist gut. Edward, Liebling.
Und so geht es mit allen Zetteln weiter.
Aha. Danke.
Sehr interessant.
Ja, also ich weiß nicht,
ja.
Edward?
Das ist so toll, finde ich.
Weißt du nicht, für welche deiner Gemeinheiten du dich entscheiden sollst?
Ja, komm doch mal, hör endlich mit deinem blöden Geschwätz auf, Marlene.
So, hier sind die Bleistifte.
Ja. Danke.
Und jetzt bitte in aller Ruhe überlegen.
Puh. Nicht so einfach.
Da saßen sie also und kauten an ihren Bleistiften. Ja, und ich dachte an Habeck und die Wette. Es war unglaublich, aber er hatte recht gehabt. Ich war aufgrund eines Zufalls in dieses Haus gekommen und war tatsächlich auf etwas gestoßen, was mit mir und meinem Leben zusammenhing. Ich hatte Richard Buttermann wieder getroffen. Den Mörder meines Schulfreundes.
Paul!
Ja?
Hier ist mein Zettel. Ich bin fertig. Aber nicht reingucken, ne?
Sie gaben mir alle fünf ihre Zettel. Buttermann faltete seinen zweimal quer und zweimal längs. Ich beschloss, ihn mir bis zum Schluss aufzuheben.
Lesen Sie bitte den ersten vor.
Großer Gott, ist das spannend.
Mein Eid.
Das war Richard.
Jetzt reicht's mir wirklich, Marlene.
Doch, ganz bestimmt warst du's. Vor 8 Jahren war's. Oder vor 9 Jahren, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls musstest du damals vor Gericht.
Marlene, ist doch Quatsch.
Wegen einer Zeugenaussage. Und ich weiß genau, dass du damals...
Ruhe! Richard. Ja, ich war das nicht etwas.
Das muss nicht Richard gewesen sein. Eben. Ich habe auch schon als Zeugin vor Gericht ausgesagt.
Ach, ja?
Ja, und ich bin doch sozusagen jeden Tag im Gerichtssaal. Das ist ja schließlich mein Beruf.
Ich habe auch schon ausgesagt.
Was?
Du? Davon weiß ich ja gar nichts. Nee. Ja, wann war das? Und warum?
Ach, das... Ach, früher war das früher. Ganz früher.
Red schon.
Einer hatte mich vergewaltigt. Ich musste das beeiden.
Vergewaltigt? Ja, aber davon hast du mir nie etwas erzählt.
Ja, warum hätte ich dir das sagen sollen? Du erzählst mir ja schließlich auch nicht alles.
Also bekennt sich jemand zu dieser Aussage? Offenbar niemand. Ja, dann müssen wir wohl abstimmen. Ja.
Ich bin für Richard, er war's.
Ich bin für Pamela.
Was?
Ja, wenn Pamela unter Eid behauptet, sie sei vergewaltigt worden, dann muss das ein Meineid gewesen sein. Unter Bezugnahme auf jahrelange intime Kenntnis meiner Frau behaupte ich, dass man Pamela gar nicht vergewaltigen kann, weil sie...
Nein!
Also was soll das?
Das ist eine Gemeinheit, mich hinzustellen, als ob ich...
Als ob was?
Du weißt genau, Pamela,
beruhige dich. Ist doch nur ein Spiel.
Ja, eben. Es ist kein Grund, mit Konstanze teuren Gläsern herumzuwerfen.
Komm, mach nichts.
Entschuldige.
Also, Konstanze. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Was meint Edward denn damit?
Das glaube ich dir, dass du nichts verstehst.
Du, jetzt stell mich nicht ständig vor allen so hin, als ob ich dumm wäre und von nichts eine Ahnung hätte.
Aber Marlene, du bist dumm. Was soll ich dir anderes sagen?
So, jetzt ist es genug. Endgültig genug. Ich lasse mich scheiden.
Also ich glaube, aus diesem Spiel wird nichts.
Oh doch, doch, wir machen weiter.
Ach, dann schlage ich vor, wir stellen Nummer 1 vorläufig zurück. Einverstanden?
Ja.
Ja, zurück.
Paul, lesen Sie bitte den nächsten Zettel vor.
Fahrerflucht.
Das war aber Richard.
Nein, das war Edward. Ja,
Quatsch.
Ich weiß genau. Ich weiß noch ganz genau, wie er einmal nachts zu Hause gekommen ist. Das war schon 3 Uhr morgens.
Nein.
Und ganz blass ist er gewesen und dumm durchgeschwächt.
Nein, das war Marlene.
Und seine Hände zitterten.
Fahrerflucht passt genau auf Marlene.
Pamela, das ist verläuft.
Erstens verwechselt sie ständig Gas und Bremspedal.
Also das ist gemein. Am Kotflügel war
er. Lass sie doch mal ausreden.
Am Kotflügel, da war eine Beule. Ja? Und am nächsten Morgen hat Edward alle Termine in der Kanzlei abgesagt, weil er den Wagen unbedingt sofort repariert haben wollte. Ja. Ja, und dann...
Außerdem fährt Marlene gewissermaßen ständig blind, weil sie vor lauter Angst immer die Augen zukneift hinter dem Steuer. Und kurzsichtig ist sie auch noch.
Nein, ich sehe sehr gut.
Gib doch zu, Marlene.
Und dann stand am nächsten Tag in der Zeitung, dass in dieser Nacht ein Radfahrer angefahren wurde und gestorben ist, weil keiner ihm geholfen hat. Ja, es war Edward.
Ich bin für Marlene.
Ich war's.
Konstanze, du?
Ja, da siehst du es, Richard. Konstanze war's.
Es war ein Fußgänger. Genauer gesagt, eine Fußgängerin. Es war Nacht. Sie wollte eben die Straße überqueren, da.
Da ist sie dir direkt in den Wagen hineingelaufen, nicht wahr?
Naja, diese schrecklichen Fußgänger.
Ja.
Die schauen nicht nach links und nicht nach rechts. Die rennen einfach drauf los.
Und die Schuld kriegen dann immer die Autofahrer zugeschoben.
Natürlich.
War sie eigentlich tot?
Ja.
Selbst wenn sie nicht gestorben wäre. Sie hätte niemals zugegeben, dass sie einfach auf die Straße gerannt ist, ohne sich umzusehen. Sie hätte es geleugnet.
Man hätte ihr geglaubt und Konstanze wäre völlig zu Unrecht verurteilt worden.
Ja, aus meiner Praxis kann ich das nur bestätigen. Für Autofahrer ist die Beweislage da tatsächlich sehr schwierig.
Ah, ja.
Also ehrlich gesagt, ich wäre wahrscheinlich auch weitergefahren.
Ja, ich auch, glaube ich. Ja. Das war ja auch gar keine Fahrerflucht, sondern, naja, eigentlich war es nur Selbstschutz.
Ja,
Selbstschutz
genau.
Vor einem Fehlurteil.
Also, ich hätte genauso gehandelt wie du, Konstanze.
Danke. Ich auch. Danke.
Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das war ja unglaublich. Es war...
Paul! Ist Ihnen nicht gut? Paul!
Wie? Oh nein, das geht mir sehr gut.
Der nächste Zettel.
Ah ja, natürlich, der nächste Zettel. Ja. Grobe Fahrlässigkeit.
Ah, grobe Fahrlässigkeit.
Das muss Edward sein. Grobe Fahrlässigkeit, das ist Juristensprache.
Ja, das stimmt. Es ist mein
grobe
Zettel.
Grobe Fahrlässigkeit. Das klingt aber gar nicht so schlimm.
Erzähl mal, Edward.
Es war ein Unglücksfall. Es ist schon 30 Jahre her. Ich stand kurz vor dem Abitur und ich wohnte noch bei meinen Eltern. In der Nähe unserer Wohnung, da war ein Gelände, unbebaut und wild.
Das kenne ich doch, das hast du mir doch mal
gesagt. Nach dem Krieg, da gab es viele solche Plätze.
Ja.
Häuserresten und Schutthügeln und verwilderten Gärten. Ich hatte ein Luftgewehr, damit schoss ich manchmal auf Vögel. Zusammen mit ein paar Freunden war ich oft auf diesem Gelände.
Ein Luftgewehr, das hat doch jeder Junge.
Ja. Einmal an einem Samstagnachmittag, da war ich allein dort. Auf einem Baum sah ich einen Vogel und ich schoss auf ihn. Ja, und dabei traf ich einen Nachbarjungen, der dort oben saß. Jochen hieß er. Ich traf ihn direkt ins Auge. Ich glaube, er schrie. Ich hatte ihn nicht gesehen, wirklich. Und als ich dann sah, was... Ja, da bin ich fortgerannt.
Sag mal, du hattest also gedacht, du wärst alleine dort?
Ja, das hatte ich gedacht.
Und dann warst du doch nicht allein? Du hattest diesen Jochen nur nicht gesehen.
Ja, und vielleicht war außer dir und Jochen auch noch ein Dritter auf dem Gelände. Ja. Jemand, den du auch übersehen hattest. So wie Jochen, der unsichtbare Dritte. Ja, der war es.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass da noch jemand war. Nur konnte ich mich nie genau daran erinnern und deswegen dachte ich natürlich...
Dass du ihn erwischt hast, doch ganz klar.
Ja, aber in Wirklichkeit war es der andere.
Ja.
Du warst doch das Beste, fortzulaufen. Stell dir vor, du hättest gesagt... Ich habe Jochen angeschossen.
Doch nicht auszudenken, was das für dich für Folgen gehabt hätte, für deinen Beruf, deine Karriere als Anwalt.
Ja, allerdings.
Ja, ich glaube, ihr habt tatsächlich recht. Mein Gott.
Also, Prost. Prost.
Warum hast du mir noch nie davon erzählt, Liebling?
Ach, Pamela. Ja, bei manchen Dingen tut man sich eben schwer mit dem Erzählen. Du hast mir ja von deiner Vergewaltigung auch nie etwas gesagt.
Das ist wahr. Aber jetzt werde ich das erzählen. Der erste Zettel... Der mit dem Meineid. Es war wirklich ich.
Ach.
Naja, ich war damals noch jung, gerade 20 und naja, ich...
Es muss grauenhaft sein, sich daran zu erinnern.
Ach, du Ernst, wie entsetzlich.
Er war Politiker. Ach. Ein bekannter Regionalpolitiker, viel älter als ich. Und er sagte, dass er mich liebt und... Ja, als ich dann schwanger wurde, dann wurde alles anders. Er sagte, er könne nichts für mich tun und dass er eine andere Frau heiraten würde. Weil naja, die war aus einer reichen Familie und da war ich so verzweifelt, dass ich... Da habe ich ihn angezeigt wegen Vergewaltigung. Ja,
warum hast du mir das denn nie erzählt?
Ich war doch einfach...
Ja, aber das war doch richtig. Was er dir angetan hat, das war doch wirklich eine Vergewaltigung. Eine grausame, seelische Vergewaltigung.
Ja.
Die ist die allerallerschlimmste.
Ja.
Also, ich hoffe nur, er ist auch eingesperrt worden.
Ja, und im Gefängnis, da hat er sich das Leben genommen.
Mein Liebling, auch das noch. Was hat dir dieser Mann nur alles angetan?
Und was ist aus dem Kind geworden?
Aus dem... Oh, ich hab's nicht bekommen. All die Aufregung.
Mein armer, armer Liebling.
Ja, wie konntest du denn jemals denken, dass du an der Sache Schuld hattest?
Wenn ich daran dachte, dass Buttermann auch so leicht davonkommen würde. Egal, welche Geschichte er bringen würde.
Paul, möchten Sie vielleicht eine Zigarette rauchen? Sie sehen so nervös aus.
Nein.
Ach, Edward, bringst du die Zigaretten bitte?
Ja, natürlich.
Einen Aschenbecher für Paul.
Nein, danke, ich rauche nicht.
Ich will noch eine Zigarre kriegen.
Aber was? Hier ist der Aschenbecher.
Haben Sie hier das Feuerzeug?
Wollen Sie lieber eine Zigarette mit Filter oder?
Nein,
oder
ich rauche wirklich nicht.
Tun Sie sich ja am besten selbst aus. Hier ist beides.
Ach, Richard, sei doch bitte.
Sie brachten mich völlig durcheinander.
Ja.
Jetzt weiß ich natürlich, dass das kein Zufall war. Und Buttermann saß da und grinste mich die ganze Zeit an. Und plötzlich wollte ich es wissen. Ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte sofort wissen, was auf seinem Zettel stand. Ich nahm Buttermanns Zettel.
So, jetzt also der nächste Zettel.
Ja, ach, ja, der nächste Zettel.
Ich habe einen Menschen zum Selbstmord veranlasst.
Das war ich.
Er gab es zu, ganz offen.
Selbstmord veranlasst? Ja, woher willst du denn das wissen? Das ist eine sehr subjektive Sichtweise. Juristisch jedenfalls kaum haltbar.
Tja, ein Schüler von mir vor über 20 Jahren, er war sehr sensibel, aber leider völlig unbegabt, jedenfalls in meinen Fächern Latein und Griechisch. Und naja, 15 war er wohl unter der Mittelstufe. Da waren seine Leistungen so ungenügend geworden, dass er bei allem Wohlwollen meinerseits nicht versetzt werden konnte und da...
Da hat er sich umgebracht. Aber was hat denn das mit dir zu tun?
Ja, eben. Also, wenn ich hätte Latein und Griechisch lernen sollen, dann hätte ich mich auch umbringen müssen.
Und außerdem gab es womöglich ganz andere Gründe für seinen Selbstmord. Vielleicht war er depressiv.
Naja, er hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, darin gab er mir die Schuld.
Ach was, das ist die ganze Geschichte. Alter, da leidet man doch unter allem Möglichen, unter Weltschmerz, Liebeskummer, Pickeln, Pubertätsakne, jawohl.
Ja, ja,
genau. Womöglich hat er gerade die Leiden des jungen Werther gelesen.
Na, wahrscheinlich haben mehrere Faktoren mitgespielt, die Eltern, ja. Freunde, auch ja. Träume.
Ja, ja,
ja, und sogar das Wetter spielt manchmal eine Rolle.
Genau, und da kann man doch nicht sagen, dass...
Aber er war nicht unbegabt. Er war unsicher und er hatte grässliche Angst vor ihnen. Es waren ihre Schikanen, die ihn umgebracht haben. Er hatte solche Angst vor ihnen, dass er keinen klaren Gedanken erfassen konnte, wenn sie nur in der Nähe waren. Ja. Deshalb wurde er so schlecht in Latein und Griechisch.
Aber Paul, Sie erregen sich ja richtig. Das hier ist doch nur ein Spiel.
Das ist kein Spiel mehr. Ich habe ihn gekannt. Er hieß Klaus und war mein Freund.
Edward, Liebling? Kannst du mir bitte mal die Nuss hier aufmachen?
Aber ein Freund von Ihnen?
Ich krieg die einfach nicht auf.
Hier, dann kennen Sie ja auch Richard.
Ja, dann muss er ja auch Ihr Lehrer gewesen sein. Kennst du Paul denn, Richard?
Ja, anfangs, ich dachte, er kommt mir bekannt vor, aber nach so vielen Jahren, bei so vielen Schülern. Moment, 23 Jahre ist das jetzt her, ne?
20, 23, das ist egal, es war Mord und er verjährt nie.
Mord?
Hier, Pamela.
Ja, danke.
Also, die war wirklich hart. Ja, Paul. Wie dürfen wir das denn verstehen?
Wir kennen uns ja schon sehr lange.
Ja, und wir können uns vertrauen, weil wir uns kennen.
Aber Paul kennen wir nicht.
Na, eigentlich ist er uns ja völlig fremd. Was meinst du, Konstanze?
Also, entschuldigt, ich muss gestehen, ich bin völlig überrascht. Er ist mir sehr empfohlen worden, dass er das Spiel jetzt so missversteht. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich
möchte mich ernsthaft bei euch entschuldigen, wirklich.
Aber nicht doch, Konstanze, das macht doch ja. nichts.
Ich begriff immer noch nichts. Nur mein Herz, das klopfte immer lauter und lauter. Bis mir auffiel, dass sie alle fünf da saßen und mich anstarrten. Reglos und stumm, wie ausgestopfte Vögel, saßen sie da und starrten mich an.
Ich muss mich jetzt verabschieden.
Was?
Paul sagt, er will gehen.
Warum denn?
Das Spiel ist noch nicht zu Ende, Paul.
Edward hat recht, das dürfen Sie uns nicht antun, Paul.
Aber ich muss jetzt wirklich...
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir Sie jetzt so einfach aus der Tür rausspazieren lassen. Mit dem, was Sie über uns wissen.
Das Risiko ist so hoch, nicht wahr, Richard?
Ja.
Das
Was machen wir jetzt mit ihm?
Ich begriff, dass sie Angst vor mir hatten. Angst davor, dass ich sie verraten könnte. Ja, dann bekam ich Angst vor ihnen. Leute wie die hier, die waren ja ganz offensichtlich zu allem fähig. Womöglich würden sie mich umbringen. Mit einem Luftgewehr, mit einem Auto oder durch einen unsichtbaren Dritten. Verstehen Sie jetzt endlich die Lage, in der ich mich befand?
Ah, ich hab's. Die Lösung ist, dass Paul uns einfach auch eine Geschichte erzählt über sich.
Das ist eine ausgezeichnete Idee. Natürlich wird er eine Geschichte erzählen, die auch einer Nachprüfung auf ihren Wahrheitsgehalt standhält.
Ja, natürlich.
Also, Paul, was war denn nun die schrecklichste Tat?
Es war Erpressung, verstehen Sie? Es gab einfach keinen Ausweg. Sie hätten mir eher Mord und Totschlag verziehen, als dass sie mich hätten gehen lassen. Und ich musste auch eine wirklich schlimme Sache erzählen, nicht irgendeine Bagatelle.
Kommen Sie zu uns in die Mördergrube.
Nun lass ihn aber auch erzählen.
Ja. Ich...
Verstehen Sie, ich musste es erzählen. Also, um etwas zu erfinden, war die Zeit zu kurz. Außerdem war ich viel zu durcheinander.
Ich bin Journalist.
Ah ja? Oh.
Und vor 15 Jahren, es war nach dem Abitur, da wollte ich ein Praktikum machen als Lokalreporter bei einer kleinen Zeitung in einer kleinen Stadt. Eines Abends, es war Sommer, ich war den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, um die Gegend kennenzulernen. Da sah ich, es war am Rand der Stadt, da sah ich Rauch. Es war ein Haus, das da brannte. Etwas musste drinnen explodiert sein, denn es stand schon hoch in Flammen. Ich war einer der Ersten. Ein paar Nachbarn waren noch da und schleppten Wassereimer heran, bis die Feuerwehr kam. Mhm. Ja, ich hatte eine Kamera dabei. Ja, und da kam es mir in den Sinn, Bilder zu machen.
Mhm. Natürlich. Es war ja eine Sensation, wenn in einer kleinen Stadt ein Haus...
Ja, und es gehörte ja auch quasi zu meinem Beruf. Ich ging also ums Haus herum und suchte nach den günstigsten Perspektiven. Von der Rückseite her, da schien es mir am besten. Da war noch am meisten Licht. Ich hatte gerade ein Bild gemacht, da bemerkte ich am Fenster im oberen Stock ein Gesicht. Eine junge Frau stand dort. In den Flammen. Und sie hielt ein kleines Kind auf dem Arm. Und sie schrie und...
Ja, wahrscheinlich hatte sie einen Schock. Sie wäre doch sonst weggelaufen.
Ja, genau. Ich machte weiter meine Bilder. Man braucht viele Aufnahmen, um ein einziges brauchbares Foto zu bekommen. Und dazu noch bei dem Rauch.
Naja, was hätten sie auch tun können? Sich todesmutig in die Flammen stürzen etwa.
Da wäre ihm höchstens nur das Haus über dem Kopf zusammengefallen.
Und das hätte auch keinem was genutzt.
Ich hätte...
Die Frau gab mir heftige Zeichen mit der Hand. Ich verstand, dass sie mir das Kind herabwerfen wollte. Sie hatte es in eine Decke gewickelt und bedeutete mir, dass ich es auffangen sollte. Ich sah zu ihr hinauf und ich... Ich wollte es ja auch, wirklich. Nur wollte ich zuerst noch schnell meine Fotos fertig haben, verstehen Sie? Es wäre doch eine tolle Sache gewesen, wenn ich schon vor meinem Praktikum mit solchen Exklusivbildern bei meiner Zeitung angetreten wäre. Nur ein paar Sekunden brauchte ich noch. Tja, und als ich dann fertig war und wieder zu der Frau hochsah, da war sie verschwunden. Und das Kind natürlich auch. Ich bin dann weggegangen. Ich bin da nicht zu der Zeitung gegangen. Ich ging in eine andere Stadt, um da mein Praktikum zu machen. Sie hätte ja bloß ein paar Sekunden warten müssen, dann hätte ich das Kind ja aufgefangen. Warum ist sie dann nicht am Fenster geblieben? Sie war selber schuld daran, dass es so gekommen ist. Es war nicht meine Schuld. Es war ein Missverständnis. Nur ein paar Sekunden, das hätte doch nichts ausgemacht. Also sagen Sie doch etwas! Sagen Sie, dass es nicht meine Schuld war! Es ist doch nur ein Spiel. Warum sagen Sie denn nicht, dass es nur ein Spiel ist?
Weil es kein Spiel mehr ist, Paul. Das Spiel ist jetzt aus.
Tja, dann gehen wir.
Sie haben es gehört. Das Geständnis ist erpresst worden und deswegen ist es ungültig. Ich nehme es zurück. Habeck hat mich reingelegt. Er hat es ja auch selbst zugegeben.
Sie haben mich reingelegt.
Aber nicht doch, Paul. Hereingelegt. Das ist ein hässliches Wort. Sagen wir, ich habe dem Zufall etwas nachgeholfen.
Aber wie? Wie haben Sie das gemacht? Das Haus hier und die Leute und die Anzeige. Woher wussten Sie denn, woher konnten Sie denn wissen, dass ich gerade auf diese Anzeige tippen würde?
So ungefähr konnte ich mir das schon ausrechnen.
Ausrechnen? Ich habe doch zufällig drauf getippt.
Ich habe Sie beobachtet. Sie erinnern sich doch, Sie tippten immer blind auf die Speisekarte. Und diese Bewegung habe ich 1,5 Jahre lang genau studiert. Die meisten Menschen sind nämlich Stereotype in ihren Alltagsbewegungen. Sie zum Beispiel heben den rechten Arm etwa 15 cm hoch, machen eine relativ flache Bewegung nach links, bis etwa in Höhe ihres linken Schlüsselbeins und zeigen dann fast senkrecht nach unten.
Was?
Ich musste das Zeitungsblatt also nur entsprechend vor sie auf den Tisch legen. Durch meinen Anwalt bekam die ganze Wette zusätzlich einen seriösen Charakter.
Öhme, natürlich. Der hat ja auch mitgespielt.
Oh nein, Öhme nicht. Er ist ein miserabler Schauspieler. Aber die anderen 5, die waren hervorragend.
Ja, in einer hervorragenden Inszenierung.
Ich gestehe, dass ich früher gerne Regisseur geworden wäre. Schade, dass das Leben so kurz ist. Die Zeitung hat mich eben auch gereizt.
Sie wären bestimmt ein ausgezeichneter Regisseur geworden.
Danke.
Aber trotzdem, woher konnten Sie denn wissen? Ja, auch die 5 da, woher konnten die denn wissen, was ich tun würde?
Nun, es gab eine feste Dialogversion, ein Drehbuch sozusagen. Das mussten die 5 natürlich variieren können. Wir haben das an etlichen Abenden mit verschiedenen Variationen durchgespielt, geprobt sozusagen.
Ja, aber Buttermann, Richard Buttermann.
Es war gar nicht Buttermann, es war nur ein Schauspieler, der Beschreibung, die Sie mir von Buttermann gegeben hatten, am nächsten kam. Die Z-förmige Narbe wurde ihm geschminkt. Die Linkshändigkeit hatte er einige Wochen lang geübt.
Beschrieben? Ich habe Ihnen Buttermann beschrieben?
Sie haben es gar nicht bemerkt, wenn ich Sie ausfragte. Sie waren so eitel, dass Sie alles als Interesse an Ihrer Person auslegten. Tja, Maul. Ihre Eitelkeit, die hat mir die Arbeit wesentlich erleichtert.
Ah ja, die Augen. Na, sie waren braun. Ich hatte Buttermanns Augen aber blau in Erinnerung. Aber ich dachte, nach so langer Zeit...
Hätten Sie sich geirrt. Darauf habe ich gebaut. Ich brauchte diese Figur Buttermann, weil ich wusste, dass Sie ihn hassten. Dieser Hass sollte Sie so beschäftigen, dass Sie dem geplanten Ende des Spiels nicht entkommen konnten.
Das alles in einer Wette, in der es ausgerechnet um Zufall ging. Alles war ausgeklügelt, bis ins kleinste Detail geplant.
Da waren schon etliche Risiken. Das Wichtigste war natürlich, welche Geschichte Sie erzählen würden. Da konnte ich kaum etwas planen.
Woher wussten Sie eigentlich davon? Ja, woher wussten Sie es? Ich habe niemals jemanden davon erzählt. Und gesehen hat mich damals auch keiner, das weiß ich ganz genau.
Außer der Frau am Fenster, nicht wahr? Sehen Sie. Und nun kommt der tatsächliche Zufall. Die Frau oben am Fenster, das war nämlich meine Tochter. Sie wurde damals schwer verletzt, aber niemals hat sie das Gesicht des Mannes vergessen können, der seine Arme nicht ausbreiten wollte, um ihr Kind zu retten.
Ihre?
Ja. Sie waren erst kurze Zeit bei uns in der Redaktion, da besuchte mich meine Tochter und sah sie auf dem Gang. Sie erkannte sie sofort. Wir stellten einige Nachforschungen an, um sicher zu gehen. Und dann beschloss ich, einen Plan zu entwickeln, um den Mörder der kleinen Patricia zur Rechenschaft zu ziehen.
Patricia?
Ja, Patricia. Meine Enkelin ist damals erstickt in dem Qualm.
Patricia, der Name aus der Anzeige?
Ja. Jedes Jahr hält meine Tochter einen Gedenkgottesdienst für sie ab. Manchmal hat es mich viel Überwindung gekostet, mit ihnen an einem Tisch sitzen zu müssen. Aber jetzt werde ich sie anzeigen. Ich wünsche Ihnen nur noch einen gerechten Richter. Leben Sie wohl, Paul.
Richter? Richter? Zu dem haben Sie sich ja schon aufgespielt, nicht wahr? Und außerdem...
Meinen Sie die Wette? Wenn Sie die Geschichte veröffentlichen wollen, dann bekommen Sie natürlich Ihr Honorar.
Überschrift, es gibt keine Zufälle, was?
Dass Sie bei so vielen Redaktionen im Lande ausgerechnet bei meiner Zeitung gelandet sind, ist das etwa kein Zufall? Verstehen Sie immer noch nicht, dass Sie selbst den Faden gelegt haben, den ich nur aufgreifen und weiterspinnen musste?
Dass ich bei Ihrer Zeitung arbeite, das ist doch nichts als Zufall. Ich hatte mich bei mindestens 10 Zeitungen beworben, dass ich gerade von Ihrer genommen wurde, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun.
Sie werden es nie begreifen, fürchte ich. Aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle mehr. Was jetzt mit Ihnen geschieht, wie gesagt, das soll ein gerechter Richter entscheiden. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Im Übrigen...
Aufgabe erfüllt? Schicksal wollten Sie spielen? Das ganze Theater haben Sie doch nur inszeniert, um sich selber zu beweisen, wie viel Macht Sie haben!
Im Übrigen ist es mir völlig gleichgültig, was aus Ihnen wird.
Das war das Hörspiel Die Mördergrube von Christina Calvo. Die Personen und ihre Darsteller waren Robert Habeck, Manfred Steffen, Paul Dürlich, Stefan Schwarz, Walter Oehme, Günther Kütemeier, Richard Buttermann, Ulrich Pleitgen, Marlene, seine Frau, Hildegard Schmal, Edward, Fritz Lichtenhahn, Pamela, seine Frau, Cornelia Boje, Konstanze, Gertrud Snuthorn, Kellner, Lutz Harder. Tontechnik, Angelika Körber, Toningenieur, Peter Kretschmann. Regieassistenz, Vera Wildgruber. Die Regie hatte Hans Rosenhauer.
Und dieses Hörspiel lief erstmals am 3. Dezember 1988 im Norddeutschen Rundfunk. Und wir springen nochmal an den Anfang.
Ich habe ja selbst lange gebraucht, um zu begreifen, wie ich da hineingeraten bin. Um alles zu verstehen, müssen Sie unbedingt das Tonband hören. Ja, Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, dass das alles unglaubwürdig klingt.
Das ist noch einmal der Schauspieler Stefan Schwarz als der unglückliche Journalist Paul. Schwarz trat schon in den 50er Jahren als Kind in Heimatfilmen auf, in Der Glockengießer von Tirol etwa. Neben Heinz Erhardt war er in Der Haustyrann zu sehen, 1963 in Der Würger von Schloss Blackmore. Schwarz sammelte offenbar lustige Filmtitel.
Herr Matula, ich bin in einer ganz vertrackten Situation.
Schießen Sie los.
Meine Frau ist erstochen worden.
Das ist Stefan Schwarz nun im Serienfernsehen der 80er Jahre.
Und jetzt haben Sie Angst, dass die Polizei Sie beschuldigt?
Ja, natürlich. Ich war ja bis um 18 Uhr in dem Dorfgasthaus gewesen. Das wird die Polizei auch bald rauskriegen. Bei der Vernehmung habe ich auch noch gelogen. Also wenn Sie mir nicht helfen, dann bin ich dran.
In TV-Krimis wie diesen war er häufig zu sehen. Hier ist er neben Klaus-Theo Gärtner in Ein Fall für zwei.
Sie können ein Geständnis ablegen, oder?
Ich war's nicht, das müssen Sie mir glauben.
Texte, die ein wenig nach Die Mördergrube klingen.
Es gibt keinen anderen Täter.
Stefan Schwarz war zu dieser Zeit im Tatort Derrick oder die Krimi-Stunde zu sehen, in Diese Drombuschs und später dem Bullen von Tölz. Zugleich war er lange die deutsche Synchronstimme eines amerikanischen Superstars. Denken Sie mal an Mission Impossible.
Einfaches Spiel. Das Terminal steht in einem separaten Tresorraum. Die einzige Person, die den Raum betreten darf, muss erst durch eine ganze Reihe von Sicherheitsüberprüfungen. Zuerst kommt eine Sprachmusteridentifizierung, dann ein 6-stelliger Zugangscode. Dadurch kommt er aber nur in den Vorraum. Als nächstes muss er durch ein Netzhaut scannen. Zum Schluss werden sämtliche Alarmanlagen nur durch eine Master-ID-Card deaktiviert, die wir nicht haben werden.
Genau, das ist Tom Cruise in Mission Impossible, der erste Teil von 1996. Stefan Schwarz war bis zu diesem Film 10 Jahre die Stimme von Tom Cruise. Er sprach ihn in Top Gun 1, Rain Man, Tage des Donners oder Eine Frage der Ehre. Andy Garcia dagegen spricht Stefan Schwarz heute noch in Mamma Mia 2, The Expendables 4 oder Ocean's 13. Seit 1988 ist er fast ununterbrochen die Feststimme von Garcia und genau in diesem Jahr entstand ja auch Die Mördergrube.
Die Mördergrube.
Mördergrube. Ja, noch einmal ins Hörspiel. Eine der Frauen aus der seltsamen Runde war die Pamela. Sie erinnern sich.
Ja, ist das Ihr Spiel, Paul? Erraten, woher die Leute kommen?
Aber Pamela, ich bitte dich.
Ja, wieso, es soll noch Leute geben, die sehen einen anderen nur an und wissen sofort, was er für ein Sternzeichen ist.
Nein.
Die Schauspielerin Cornelia Boje spielte hier die Schauspielerin, die Pamela genannt wurde. Sie verstehen.
Ich habe auch schon ausgesagt.
Aber davon hast du mir nie etwas erzählt.
Warum hätte ich dir das sagen sollen? Du erzählst mir ja schließlich auch nicht alles.
Und diese Cornelia Boje ist eine vielbeschäftigte Darstellerin und sie wurde in vielen Radiokrimis besetzt.
Jetzt war mir klar, dass ich vergeblich versucht hatte, mich rechtzeitig von all dem abzusetzen. Dass sie mich nicht aus den Augen gelassen hatten, genau wussten, wo ich lebte, was ich machte, wen ich geheiratet hatte und so weiter. Glauben Sie mir, das ist eine Art Mafia.
Das ist Cornelia Boje 1984 in einem Krimi aus Studio 13. Hier spielt sie eine in Not geratene Ehefrau.
Ohne meinen Mann einzuweihen, konnte ich überhaupt nichts ausrichten. Ich war in die Enge getrieben. Ich wollte meinen Mann schützen und meine Ehe.
Cornelia Boje hat für mein Empfinden immer den richtigen Ton in ihrem Spiel getroffen. Nicht nur im Hörspiel, auch im Synchronstudio. Schon in den 70ern begann sie damit. Ihre möglicherweise bekannteste Rolle ist die der weiblichen Hauptfigur in Der mit dem Wolf tanzt. Mary McDonnell neben Kevin Costner 1989. Boje sprach McDonnell auch in der Battlestar Galactica Serie der 2000er Jahre. Aber die Liste ihrer Synchroneinsätze ist endlos. Im Fernsehen war Cornelia Boje in den 70ern im Tatort zu sehen, ab Mitte der 80er in Münchner Freitagskrimis wie Der Alte und Derrick, verschiedene Episodenrollen in 3 Jahrzehnten. Schon in der Vorläuferserie Der Kommissar war sie dabei, 1973 noch in Schwarz-Weiß. Und nun springe ich nochmal 20 Jahre zurück, und zwar hierhin.
Wir können schon selbst reden, wenn es nötig ist. Ich bin Eva Lotter, 12 Jahre alt. Wir sind alle 3 gleich alt. Anders, Kalle und ich.
Ja, ich kann Ihnen hier viel erzählen, aber glauben Sie mir, das ist Cornelia Boje als Eva Lotter Lysander im Kinderhörspiel Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv, 1954 im NDR aufgenommen.
Onkel Einer war entsetzlich nervös. Kalle, Anders und ich konnten nicht einmal allein sein und spielen.
Dieses Hörspiel nach Astrid Lindgren wurde damals richtig berühmt. Ein Straßenfeger, obwohl es nur ein Kinderkrimi war. Es erreichte ein Millionenpublikum und half auch der Buchvorlage zu Rekordauflagen. Die NDR-Produktion wurde in nahezu allen ARD-Sendern gebracht und manche Fans können sogar noch das Titellied mitsingen.
Darum lass die Finger von fremden Sachen weg. Schon wartet der Bezwinger heimlich im Versteck. Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv. Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv.
Das bin ich, Kalle Blomqvist. Mein Namen habt ihr ja wohl verstanden.
Ja, und dieser Kalle Blomqvist wurde damals von Andreas von der Meden gespielt. Auch der war eine Stimme des Nordens. Er spielte später bei den 3 Fragezeichen den Erzfeind Skinny Norris und den Chauffeur Morten. Die Fans wissen Bescheid. Als Synchronstimme von David Hasselhoff war von der Meden in Knight Rider und Baywatch besetzt worden. Und als der dritte im Bunde, Anders, aus diesem legendären Lindgren-Hörspiel, war der junge Tommy Pieper dabei. Den kennen Sie mindestens als die deutsche Stimme von Alf und vielleicht auch aus dem Dschungelcamp. Ja, und wenn Sie mir das alles nicht glauben, dann hören Sie sich Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv, einfach sofort an. Es steht in ARD Sounds hier nebenan im Hörspiel-Klassiker für Kinder-Podcast.
Dann glauben Sie also nicht an den tieferen Sinn von Zufällen.
Ja, und auch den Strippenzieher aus Die Mördergrube kann ich nicht unerwähnt lassen. Das ist mal wieder der unvergleichliche Manfred Steffen.
Sagen wir, ich habe dem Zufall etwas nachgeholfen.
1988 war Manfred Steffens Stimme längst unverwechselbar.
Ich werde Ihnen indiskret erscheinen, aber mein Beruf zwingt mich dazu. Worüber haben Sie gesprochen, wenn Sie im Park spazieren gingen?
Die Kassettenkindergeneration weiß längst Bescheid. Denn so wie hier klang Steffen vor 40 Jahren auch in den Hörspielabenteuern der drei Fragezeichen.
Unglaublich, das hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films.
Albert Hitfield oder Mr. Woolley hießen seine Rollen. Doch wie fing für Manfred Steffen alles an?
Da baue ich für viel Geld eine automatische Sicherung ein und trotzdem wird mir das Safe geknackt. Jedenfalls sind 4000 Pfund weg, Herr Inspektor.
Er war eine der prägendsten Stimmen aus Hamburg. In den Krimi-Hörspielen der Reihe Die Jagd nach dem Täter war er dabei. Manfred Steffen machte Funk schon zu einer Zeit, als der NDR und der WDR noch zusammengehörten und sich NWDR nannte. Dort beschäftigte man ihn zunächst als Nachrichtensprecher. Ab 1947 machte er in einer Hörspielproduktion nach der anderen mit.
Hey, Inspektor, das war aber Nieselpiez.
Und was?
Schönes Wort, nicht? Nieselpiez bedeutet knapp, kurz, letzter Augenblick. Ich habe die Nummer gerade noch bekommen, ehe er aufgehängt hat. Hempstead 3412. Wem der Anschluss gehört, weiß ich nicht, aber die Vermittlung stellt das gerade fest.
Sehen Sie bei deinem Telefonbuch nach, unter Cox.
Cox?
Ja.
Oho.
Das ist der älteste erhaltene Hörfunkkrimi mit Manfred Steffen von 1952. Gestatten, mein Name ist Cox. Auch dieses NDR-Hörspiel hat Rundfunkgeschichte geschrieben. Noch ein Straßenfeger, den niemand verpassen wollte. 8 Folgen lang. Manfred Steffen sprach in über 400 Funkaufnahmen und auch in den Fernsehkrimis aus Hamburg war er dabei.
Kriminalpolizei? Ja, hier waren eben zwei Männer bei mir. Seelburg. Fotogeschäft Seelburg. Ganz recht, Herr Kommissar.
Das hier ist er 1958 in der allerersten Folge der Serie Stahlnetz. Da ging es um wahre Fälle, die von Schauspielerinnen und Schauspielern szenisch nachgestellt wurden.
Ja, mir kam das gleich komisch vor, weil die beiden Führerscheinbilder haben wollten, wo sie doch mit dem Wagen vorgefahren sind. Und dann wollten sie mir einen Teppich verkaufen.
Die ersten Worte der ersten Stahlnetz-Folge, Mordfall Oberhausen. Steffen spielt einen Zeugen, den Besitzer eines Fotogeschäfts, eine ganz kleine Rolle. Nur wenige Jahre später ist er im Edgar-Wallace-Film Die toten Augen von London, der natürlich in Hamburg gedreht wurde, ein Buchprüfer.
Sergeant Harvey.
Bitte?
Sie arbeiten doch mit Inspektor Holt am Fall Die toten Augen.
In der Tat.
Wussten Sie, dass Stephen Judd Besitzer des Blindenheims ist? Hier ist der Kaufvertrag zwischen dem Häusermakler und der Greenwich-Versicherung. Betreffend die beiden Grundstücke Blossom Lane 25 und 27 und die darauf errichteten Gebäude.
Ja, und auch das war schon sein kompletter Auftritt. Doch es gab weitere Rollen für Steffen. Vergessen wir bloß nicht eine sehr berühmte Hamburger Vorabendserie der 60er Jahre. Sie hatte einen fantastischen Vorspann und den spiele ich Ihnen jetzt vor. Es muss einfach sein. Achtung!
Schiffe, Werften, Menschen, Energie. Das ist die Hafenstadt. Heimat für Millionen. Hier kreuzen sich Schicksalswege aus aller Welt. Hier liegen Gut und Böse dicht beieinander, Tag und Nacht. Eine erfahrene Polizei wacht über die Sicherheit der Stadt und ihrer Menschen. Moderne Technik steht in ihren Diensten. In Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Sendereihe Hafenpolizei.
Kriminalpolizei!
Hafenpolizei, die kann man sich nicht mehr vorstellen, aber es hat sie gegeben. Schiffe, Menschen, Werften, Energie, das ist ein Vorspann. 39 Folgen in 3 Staffeln entstanden zwischen 1963 und 66 für den Vorabend im Ersten und sie zeigten die Hafenstadt in schönster Pracht, heute Nostalgie pur. In dieser Serie gab es so viele Rollen zu besetzen, dass auch Manfred Steffen einen schönen Auftritt bekam. Er war ein Lehrer.
Wir fahren dann von hier aus gemeinsam zu den Landungsbrücken, steigen dort auf einen Dampfer und fahren los in Richtung Cuxhaven. Wo wir wirklich landen werden, soll die Überraschung sein. Ich bitte mir aber für morgen die größte Disziplin aus, Kinder.
Diese Hafenpolizeifolge hieß Schlangenjagd, natürlich in Schwarz-Weiß. Und diese Schlange taucht überraschenderweise auf der Fähre mit den Kindern auf. Wo kommt sie her?
Dort ist sie rausgekrochen. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Es war eine Schlange.
Und der Junge schrie auf, als er in die Tasche hineingriff.
Die Schlange muss in der Tasche gewesen sein.
Kann irgendeines Ihrer Kinder diesen, sagen wir mal, Streich gespielt haben?
Nein, das ist ausgeschlossen. Woher sollten die Kinder eine Schlange haben?
Da wollen wir vorsichtig nachsehen. Dann auf zur Schlangenjagd.
Na schön, Chef.
Die Schlangenjagd geht natürlich gut aus. Eine Hafenpolizeifolge von 1966. 2 Jahre vorher hatte jemand anders einen Gastauftritt in dieser Serie. Jemand aus dem Ensemble der Mördergrube.
Paul, du musst dem Kommissar sagen, was gewesen ist. Er will dir ja nur helfen.
Glaub doch nicht an diese Märchen. Die suchen einen Schuldigen und sind froh, dass sie mich haben.
Wie sollen sie den Mörder finden, wenn du nichts sagst?
Ja, das hier ist wieder Cornelia Boje, noch ganz jung, in einer Folge von 1964, zusammen mit Klaus Kindler, der später die deutsche Stimme von Clint Eastwood wurde.
Aber ob Sie mir glauben, das steht auf einem anderen Blatt.
Paul, ich glaube dir. Ich weiß, dass du kein Mörder bist.
Nur schade, dass die Polizei nicht auch so sicher ist wie du.
Ja, das ist wirklich Cornelia Boje. Und jetzt halten Sie sich fest, noch ein Jahr vorher, 1963, hatte noch jemand aus dem Ensemble der Mördergrube einen Gastauftritt in der Hafenpolizei. Wer kann das wohl sein?
Stimmt das?
Kann sein, Herr Wachtmeister, ab und zu mal.
Na, wie viel hast du denn weggenommen?
Ach, leben kann man nicht davon. Vielleicht 2 oder 3 Groschen. Aber kann ich nun endlich mal zum Thema kommen, Herr Kommissar? Wenn Sie sich nicht bald auf die Socken machen, dann gehen Ihnen diese Burschen durch den Lappen.
Tja, das hier ist tatsächlich Stefan Schwarz, unser Paul aus dem Hörspiel und der spätere Tom Cruise, wenn man so will. Ich erwähnte ja schon, dass Schwarz ein Kinderstar gewesen ist. Und tatsächlich lautet seine Rollenbeschreibung in dieser Folge schlicht Bengel.
Haben Sie zufällig eine Brieftasche verloren?
Nein.
Hey du Bengel, dich kenne ich doch.
Ist das nicht prima? Cornelia Boje, Stefan Schwarz und Manfred Steffen, alle 3 Radio- und Fernsehveteranen des NDR. Und alle waren sie in die Mördergrube.
Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
Das war Kein Mucks mit Krimis aus den Archiven. Übrigens, die Mördergrube-Autorin Christina Calvo hat für den Norddeutschen Rundfunk eine ganze Reihe von Kriminalhörspielen geschrieben. Und ich empfehle Ihnen dringend Alle meine Tantchen von 1991. Und das Stück finden Sie hier nebenan in ARD Sounds im Podcast Schlechte Gesellschaft. Alle meine Tantchen.
Stimmt das?
Nein, das heißt ja.
Kein Mucks, jeden Donnerstag zur Stelle, immer zuerst in ARD Sounds. Und vergessen Sie bitte nicht den Kinderhörspielklassiker Meisterdetektiv Kalle Blomqvist hier nebenan.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.